Wintermorgenschnee. Mit dem ersten Hahnenschrei bin ich aufgewacht. Graf Durkheim antwortete einmal auf die Frage, was dann nach dem Tod sei. Das Leben geht weiter. Damals war er schon weit in den 90ern. Wir sind heute hier auf diesem wunderbaren Sesshin im Hanya-Kai-Haus. Hanya heißt Weisheit, so wie im Hanya-Shingyo, dem Sutra der großen Herzweisheit. Kai heißt Schule, Gemeinschaft. Es ist eine große Freude für uns vom Daishin Zen hier Gast zu sein. Aber besonders auch deshalb, weil die Wurzeln dieses wunderbaren Ortes zurückgehen auf Graf Durkheim, dem ersten Zen-Meister in Deutschland. Durkheim war im Grunde genommen ein Mystiker. Er war in keiner Form streng verbunden, er war offen. So entstand auch die wunderbare Freundschaft zu Suzuki und zu Pater Inomiya LaSalle. Durkheim wie auch LaSalle habe ich selber noch erleben dürfen. Ein Jahr lang war ich Schüler bei Durkheim, das war so das Lebensende von ihm. 86 war ich das erste Mal in Thotmosrutte und es war eine gewaltige Begegnung. Ohne Durkheim wäre das Daishin Zen in dieser Form nicht denkbar, weil er das Selbstbewusstsein, einen europäischen Zen-Weg zu gehen, überhaupt eingepflanzt hat. Unabhängig davon, dass die drei Grundlinien Zen für Führungskräfte, Verantwortungsträger, traditionelles Zen, Zen und Heilkunst und der weibliche Weg ebenfalls hier Wurzeln haben. Als Professor der Psychologie war er der Begründer der transpersonalen Psychologie, die in Deutschland sehr, sehr viel verändert hat. Gleichsam war er auch umstritten wegen seiner nationalsozialistischen Vergangenheit. Soweit ich weiß, hatte er eine jüdische Großmutter und als er unter Ribbentrop gearbeitet hat im Außenministerium, musste er deshalb gehen. Er wurde sozusagen gefeuert deshalb. Er ist dann zu Ribbentrop gegangen und hat gesagt, Sie können mich hier nicht einfach rausschmeißen. Und Ribbentrop hat dann gesagt, was wollen Sie? Und dann sagt er, ich will nach Japan. Und dort war er dann als Attaché, soweit ich weiß, tätig. Der Hintergrund dazu war, dass er direkt nach dem Ersten Weltkrieg noch in der Pflicht als preußischer adliger Offizier, dann einen großen Bruch tat. Nämlich das Erbe des Vaters ablehnte und auch die gesamte Tradition und Verpflichtung. Ein Kensho um 1920 herum war dann der Anfang. Hundert Speichen machen das Rad, doch die Essenz ist die Lehre. Ein Satz aus dem Tao Te King brachte ihm diese tiefe Einsicht, so erzählte er mir. Er gründete damals, Anfang der 20er Jahre, die erste Zen-Gruppe, die sich Quadrat nannte, wo damals seine spätere Frau, damals noch mit einem Freund verheiratet, Maria Hippius, auch Mitglied war. Nach seiner Gefangenschaft in Japan durch die Amerikaner kehrte er zurück und gründete Thotmos Rutte. Das sind so die Hintergründe. Die Größe seines Wesens bestand darin, Menschen zu berühren, ihm eine Idee für das Luminose zu geben, um in seiner Sprache zu sagen, transparent zu werden für die immanente Transzendenz. Er sah den Menschen in einer Herausforderung zwischen zwei Welten. Einmal der großen Welt, das Ewige, auf der anderen Seite der Alltag. Und kein Weg, den ich kenne, bringt diese beiden Punkte so gut zusammen wie das alte Rinzai-Zen, das zurückgeht auf Meister Lin-Shi. Das Daishin-Zen ist in den 90er Jahren dann entstanden, fügte diesen Elementen noch den Aspekt des Herzens hinzu, Kokoro, Herz, und die Betonung des weiblichen Aspektes gegenüber einer zu patriarchalischen, männlichen Haltung. Auch hier war auch Durkheim ja eigentlich mehr seine Frau. Sie sagte mir bei dem zweiten Besuch, wenn die Welt, wenn die Religionen mann-männlich werden, stirbt die Welt. Das Besondere war sein Hinweis, außerhalb der Religionen diese immanente Transzendenz zu suchen, zu spüren, und er nannte dies das Tremendium. Er hatte eine sehr eigene Sprache, denn er ist ja im vorvorigen Jahrhundert noch geboren. Mich hatte das sehr angerührt. Und er sagte, dass der Mensch durchaus ohne einen Übungsweg erstmal in dieses Tremendium, in diese Berührung, dieses Numinosen hineintreten kann. Und er nannte vier Beispiele. Das eine war die große Natur. Das andere das erotische Liebeserlebnis. Dann die Kunst als dritten und das vierte der Kult. Er kritisierte schon in seiner Zeit die Oberflächlichkeit der zwischenmenschlichen Beziehung und deutete auf Tiefe, auf Begegnung und Hingabe, durchaus aber verbunden starke Sinnlichkeit, eine Ekstase, in der der Mensch sich für einen Moment vergisst und dann vielleicht dem anderen begegnet. Die Oberflächlichkeit lässt dieses nicht zu. Ebenso war die Kunst für ihn eine Möglichkeit, für den Menschen eine Möglichkeit, für einen Moment angesprochen zu werden, vielleicht eine Bach, Kantate in einer Kathedrale, vielleicht ein Stück von Gustav Mahler, ein Gedicht von Hölderlin, ein Vers von Nietzsche, ein Bild von Friedrich. Jeder hat da einen anderen Punkt. Auch in der modernen Musik, ja auch in der Popmusik gibt es durchaus dann Stücke, oft sind es Liebeslieder, wenn sie aus einer tiefen Emotion kommen, wo der Mensch über sich hinausgeht. Ein Stück, eine Gänsehaut erzeugt, und für einen Moment uns auch in etwas anderes hineinbringt. Die alte Klassik hat für mich immer eine Ausrichtung auf das Ewige gehabt, das große Problem der modernen Musik. Auch hier ist die Oberflächlichkeit, die in dieser Masse und Menge nur wenige Momente noch aufleuchten lässt. Das Besondere aber war der vierte Aspekt, die große Natur. Als ich das letzte Mal bei ihm war, wir hatten ein längeres Gespräch geführt, das war ganz großartig. Ja, man kann sagen, geradezu bezaubernd. Und er sprach von sich und seinem Moment angesichts des Todes. Da sagte er zum Schluss zu mir, gehen Sie mal in den Wald. Und ich ging in den Wald und alles verwandelte sich. Der Wald und ich. Und es war eine andere Welt. Es war eine Vorwegnahme eines Punktes, der für mich damals unfassbar war. Aber ein unglaublicher Pfeiler, der Festigkeit bildete und dann später endgültig den Mut, die Kraft und die Verzweiflung zusammenzufassen um Freiheit. Zu öffnen. Herz. Weisheit. So ein Phänomen habe ich bei anderen Zen-Meistern und ich bin vielen wunderbaren, großartigen begegnet, nie wieder erlebt. Ich glaube, das war seine Stärke, dass er in den Menschen etwas aufleuchten lassen konnte, was das innere Wesen, der innere Weg und auch die Bestimmung dieses Menschen war, nämlich die Möglichkeit, die er auch in diesem Leben erreichen kann. Umso schöner ist es hier, an diesem Ort zu sein, der noch einen Hauch aus dieser Zeit widerspiegelt. Gleichzeitig in dieser Sendo, in der ein Amida-Schrein ist. Amida, das Symbol für Herz. Maitri, Güte wie ein Sonnenmeer. Karuna, Liebe wie eine Mutter zu ihrem Kind. Mudita, Freude wie Frühlingssonne. Opeka, Gelassenheit wie ein stiller, weiter Ozean. Anya heißt Weisheit. Weisheit beginnt dort, wo wir über uns hinausgehen. Durkheim nannte es das Transpersonale. Das erste transpersonale Erlebnis, das jeder Mensch erlebt, das ist die Liebe. Auf einmal ist da mehr als wir. Und das ist ein großes Erbe, das jeder Mensch in uns in sich trägt, das eben mehr ist, als das, was wir meist daraus machen. Es ist ein Weg. Es ist ein Hinweis auf unser menschliches Erbe. Über uns hinaus die Erfahrung von Geist, der nicht nur ich, sondern alles ist. Eines Geistes, der nicht bezeichnet, Teile geteilt, sondern nichts von allem ist. Siddhamatra, alles ist reiner Geist. In diesem Geist sind alle verstorbenen Meister und Meisterinnen, Buddhas und Heiligen, unabhängig von Konfession, präsent und unterstützen uns. Und deshalb sind solche Orte wie diese so wichtig. Lasst uns gemeinsam aufbrechen, indem wir anhalten. Sitzen in Kraft.